Hier ist Großstadtradio.
Ich bin unterwegs in Tempelhof Schöneberg und jetzt im Rathaus Schöneberg angekommen am John F. Kennedy Platz. Und ich spreche jetzt mit Jörn Oltmann. Er ist seit 2021 Bezirksbürgermeister von Tempelhof Schöneberg. Seine Partei ist Bündnis 90 Die Grünen. Hallo, Herr Oltmann.
Ja, schönen guten Tag.
Ich habe auf Ihrer Website das Motto gefunden: Vielfalt leben und Vielfalt schätzen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Ich glaube ganz fest, dass wir durch Vielfalt uns gegenseitig reicher machen. Ist, glaube ich, nicht so wichtig, was man mitbringt, wo man herkommt und was für Möglichkeiten jeder einzelne Mensch hat, sondern entscheidend ist, was man aus seinen Möglichkeiten, Chancen und Kenntnissen und das, was man als Charakter, als Mensch einfach hat, was man daraus macht, also nach vorne und in die Zukunft gerichtet. Und generell glaube ich, dass wenn wir die Menschen in ihren Eigenarten so wahrnehmen, wie sie sind, dass wir damit den Perspektivwechsel uns gegenseitig nicht nur bereichern, sondern uns auch stärker machen.
Das gilt auch für Tempelhof Schöneberg.
Das gilt natürlich auch für den Bezirk als solches. Ich sage an der Stelle immer, Tempelhof Schöneberg ist so vielfältig wie Berlin, weil vieles von dem, was Sie in Berlin finden, finden Sie auch in Tempelhof Schöneberg. Wir haben urbane Strukturen im Schöneberger Norden. Wir haben Einfamilienhäuser an verschiedenen Ortsteilen, unter anderem auch in Lichtenrade. Wir haben aber auch dörfliche Strukturen oder ähnlich dörfliche Strukturen wie zum Beispiel in Marienfelde. Und so bunt gemischt wie Berlin ist eben auch Tempelhof Schöneberg. Viele statistische Daten, die wir für Berlin festmachen, ähneln denen von Tempelhof Schöneberg. Tempelhof Schöneberg ist der drittgrößte Bezirk von Berlin. Mit 355.000 Einwohnenden sind wir größer als so manche Landeshauptstadt, die es gibt. Schwerin, Magdeburg, Erfurt, die sind alle kleiner. Und wir sind auch größer von der Einwohnerzahl wie die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn.
Gleich zum Anfang eine persönliche Frage. Wenn Sie, sag ich mal, einen freien Tag haben und durch Ihren Bezirk gehen, was macht Tempelhof Schöneberg dann für Sie persönlich aus, wenn Sie hier unterwegs sind?
Ich benutze ja unterschiedliche Verkehrsmittel und ich gehe natürlich auch gerne mal spazieren mit meiner Frau. Und dann merkt man eben schon, dass Tempelhof Schöneberg eben sehr, sehr unterschiedlich ist. Und diese Unterschiedlichkeit macht eben auch den besonderen Reiz aus. Also ich wohne in Friedenau, da haben wir ja schon den ein oder anderen Schmuckplatz, an dem man beim Spazierengehen gerne mal vorübergehen kann. Aber so wie Berlin auch, merkt man auch eben, dass die Menschen sehr gerne draußen sind, dass sie sich gerne unterhalten, dass man gerne was gemeinsam erlebt. Und da kann ich nur sagen, ja, da gleicht Tempelhof Schöneberg Berlin insgesamt.
Zivilgesellschaftliches Engagement, das ist unser Stichwort. Warum ist das so wichtig hier in Tempelhof Schöneberg, das Thema zivilgesellschaftliches Engagement?
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Krisen der heutigen Zeit nur gelöst bekommen, wenn wir in Kooperation denken. Und da müssen wir uns nichts einbilden und vormachen. Ich glaube ganz fest, dass der Staat, die öffentliche Hand und auch das Bezirksamt alleine sehr wenig ausrichten kann. Wir sind darauf angewiesen, mit der Wirtschaft gut zusammenzuarbeiten. Wir sind darauf angewiesen, dass wir auch mit Vereinen und Initiativen gut zusammenarbeiten. Hätten wir dieses ehrenamtliche Engagement nicht, dann würden wir erhebliche Lücken verzeichnen in der Versorgung der Bevölkerung, aber auch erhebliche, ich sag mal, Erosionsprozesse merken, was den sozialen Zusammenhalt angeht. Im Grunde genommen ist es schon so, dass das ehrenamtliche Engagement der Kitt der Gesellschaft ist an der Stelle. Und wenn wir den nicht hätten, dann würde vieles in sich zusammenbrechen. Damals, als die Krise, als der Krieg in der Ukraine begann, als Russland auf verbrecherische Weise die Ukraine überfallen hat, da kamen ja dann von einem Tag auf dem anderen viele Menschen aus der Ukraine, weil sie ihre Heimat verlassen mussten. Und da fand ich das total großartig, dass hier am Bahnhof Südkreuz in Schöneberg Ehrenamtliche 24/7 Dienst geschoben haben, um die geflüchteten Menschen erst zu versorgen. Mit Getränken, mit Beratung. Wo finden Sie Ärzte? Wo finden Sie eine erste Anlaufstelle? Das macht nochmal deutlich, dass ein solches Engagement, wissen Sie, das kann man nicht irgendwie institutionalisieren. Das entsteht aus der Zivilgesellschaft. Und unsere Aufgabe ist es, möglichst dem einen würdevollen Rahmen zu geben, indem wir dieses ehrenamtliche Engagement regelmäßig auch ehren. Wir tun das mit Frau Fidanschan, der Leiterin des Ehrenamtsbüros, immer dadurch, dass wir, glaube ich, 7 oder 8 Mal im Jahr die Ehrenamtskarte verleihen an verschiedene Personen aus den unterschiedlichen Initiativen. Und daran können Sie erkennen, dass das Bezirksamt insgesamt eine große Wertschätzung gegenüber dem ehrenamtlichen Engagement mitbringt.
Wie schwer sind denn die einzelnen Communities hier im Bezirk zu erreichen? Die sind ja durchaus unterschiedlich und auch divers.
Ich glaube, das ist gar nicht schwer zu erreichen. Es hat sich einfach ein Netzwerk über die vielen Jahre gebildet, das mit dem Ehrenamtsbüro sehr gut in Verbindung steht. Ich glaube, insgesamt haben wir 300 Organisationen, mit denen wir in Kontakt stehen. Und auch hier kann man deutlich sagen, wenn wir Veranstaltungen haben oder dergleichen mehr, wir kämen dann zum Beispiel ohne dem THW, dem Technischen Hilfswerk beispielsweise, oder dem Deutschen, der DLRG an vielen Stellen, könnten wir gar nicht solche Veranstaltungen an der Stelle durchführen, weil die Ehrenamtlichen wissen, dass bestimmte regelmäßige Veranstaltungen stattfinden und sie dann auch mit ihrem Engagement uns beistehen.
Können Sie denn diesen Beitrag gewichten in irgendeiner Weise, politisch, vielleicht sogar wirtschaftlich, was diese zivilgesellschaftlichen Projekte hier beitragen in Tempelhof-Schöneberg?
Also da muss man sagen, wir haben eine sehr vielfältige ehrenamtliche Struktur, das muss man deutlich sagen. Also das, was ich jetzt eben gerade bei Veranstaltungen beschrieben habe, ist wirklich nur ein kleiner Bruchteil. Das sind Menschen, die beispielsweise in Büchereien lesen. Das sind Menschen, die sich im Hospiz um sterbende Menschen kümmern. Das sind Menschen, die sich um geflüchtete Menschen verdient machen, ohne die die Integration von geflüchteten Menschen so gut wie gar nicht stattfinden würde, weil die staatlichen Angebote ja einfach nicht ausreichend sind. Die Freiwillige Feuerwehr, ja, müssen Sie sich mal vorstellen. Also wenn wir keine Freiwillige Feuerwehr in Lichtenrade hätten, hätten wir gar keine Feuerwehr in Lichtenrade. Also Sie können daran erkennen, der Bogen ist riesengroß. Und ich kann nur noch mal wiederholen, der soziale Zusammenhalt ist ganz maßgeblich davon abhängig, dass sich so viele Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise im Bezirk ehrenamtlich engagieren. Denken Sie ja nur an das ganze Vereinswesen. Die ganzen Sportvereine, die würden nicht funktionieren, würde es da kein ehrenamtliches Engagement geben. Denken Sie an den Kulturbereich, auch hier. Bibliotheken, wir haben hier eine ehrenamtliche Bibliothek immer noch, die nur mit Ehrenamtlichen funktioniert an der Stelle. Das ist einfach großartig und wird von der Politik auch sehr wertgeschätzt.
Wie ist denn Ihre Unterstützung dieser ja, ehrenamtlichen, zivilgesellschaftlichen Einrichtungen der AkteurInnen dort hier im Bezirksamt aufgestellt? Wir hatten es ja eben schon gehört, die Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement, na klar. Was gibt es noch für, ja, sag ich mal, institutionalisierte Einrichtungen hier im Bezirksamt?
Zum Glück ist die Beauftragte für das ehrenamtliche Engagement, also Frau Fidanscher, nicht alleine auf der Welt, sondern sie hat um sich herum ein Team von Mitarbeitenden. Das hat Tempelhof-Schöneberg Stück für Stück aufgebaut. Und ich würde schon mal sagen, dass wir so eine Art Vorreiterrolle einnehmen, indem wir dieses ehrenamtliche Engagement auch wirklich strukturiert bedienen. Das sind nicht nur die Ehrenamtskarten und die vielen Veranstaltungen, die wir durchführen, sondern einmal im Jahr wird auch die Verdienstmedaille verliehen, um besonderes herauszufinden. Herausragendes ehrenamtliches Engagement, was über viele Jahre geleistet worden ist, dann nochmal herauszustellen. Wir haben einen sogenannten Förderpreis mit 1.000 Euro, wo wir innovative Ideen, die im Ehrenamt entstehen, ebenfalls würdigen wollen.
Ganz aktuell gibt es ja das Projekt gemeinsam in Tempelhof-Schöneberg Demokratie leben, das ja gerade erst in diesen Tagen wieder ja, veröffentlicht worden. Was hat es damit auf sich?
Das ist das Bundesprogramm Partnerschaft für Demokratie. Das wird von unserem Beauftragten gegen Rechtsextremismus und gegen Antisemitismus maßgeblich gemanagt, Herr Sulis. Und es geht darum, möglichst kleinteilig vor Ort Projekte zu unterstützen, finanziell zu unterstützen, aber auch durch eine entsprechende Beratung zu unterstützen, damit das demokratische Zusammenleben gestärkt werden kann. Das sind Diskussionsforen, das gibt Markt der Demokratie gab es, es gibt Filmreihen und dergleichen mehr. Alles, was dienlich ist, um das demokratische Zusammenleben zu stärken, ist Aufgabe dieses Programms. Und dazu gehört eben auch das Bündnis gegen Antisemitismus, ein zivilgesellschaftliches Bündnis, was von meiner Vorgängerin Angelika Schöttler ins Leben gerufen worden ist und was wir jetzt versuchen, noch auf breitere und stärkere Füße zu setzen, damit wir einerseits sicherstellen, dass kein antisemitischer Vorgang hier unentdeckt bleibt und einfach unter dem Teppich gekehrt wird, sondern wir machen das transparent. Wir gehen damit auch in die Öffentlichkeit. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich jede Gelegenheit nutzen, jüdisches Leben wieder zu zeigen. Wir haben eine sehr ausgeprägte Erinnerungskultur in Tempelhof-Schöneberg, auf die wir stolz sind. Und dazu gehören feste Institutionen, wie beispielsweise die Ausstellung Wir waren Nachbarn, das Straßendenkmal im Bayerischen Viertel oder eben auch die Stolpersteine, die überall verlegt worden sind. Und so können Sie sehen, dass das eine hier in das andere greift. Auch hier kommt wieder ehrenamtliches Engagement zum Tragen und macht nochmal deutlich, dass die Zusammenarbeit zwischen Bezirksamt auf der einen Seite und den Menschen, die in unserem Bezirk leben, ein so hohes und so wichtiges Gut ist, dass wir sagen können, wir können uns ein anderes Zusammenleben gar nicht vorstellen.
Gibt es da eine Entwicklung in den vergangenen Jahren, wo Sie sagen, jawohl, das hat jetzt wirklich gut geklappt, das machen wir weiter beim Thema Engagement?
Es gibt natürlich Menschen, die immer schon in Vereinen sich engagiert haben und die das auch weiterhin tun, die auch nicht immer, ich sag mal, das Rampenlicht suchen. Solches Engagement wird es immer weiter geben. Aber was wir feststellen konnten, ist, dass viele Menschen jetzt eher projektorientiert ehrenamtliches Engagement an der Stelle leisten. Das heißt, für einen begrenzten Zeitraum sich da in die Waagschale werfen. Also die Geflüchteten-Situation, die ich eben beschrieben habe, war eine solche. Irgendwann ist dann dieser 24/7-Service aufgelöst worden, weil die Menschen mit den festen Institutionen an ihrer Seite dann auch zurechtgekommen sind oder halbwegs zurechtgekommen sind. Aber nach wie vor gilt es, dass wir immer wieder neue Ideen brauchen, um dieses Ehrenamt dann auch mit Leben zu füllen.
Was wünschen Sie sich für Tempelhof Schöneberg in den kommenden Jahren? Welche Entwicklung würden Sie anstreben?
Dass wir den Kooperationsgedanken weiterleben. Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass die Diskussion und auch die Stimmung in der Gesellschaft generell, ich sag mal, sehr egoistischer wird. So. Und ich sage an der Stelle, ich merke gegenläufige Bewegungen. Einerseits ist natürlich zu spüren, dass viele Menschen eher auf sich selbst gucken und auch gerade bei der anstehenden Bundestagswahl die Frage stellen, was nützt es mir, dass ich Partei XY wähle für mein eigenes persönliches Leben? Auf der anderen Seite merken wir aber nach wie vor eine große Bereitschaft, sich für das Gemeinwohl zu engagieren und dafür auch einzustehen und zu sagen, ja, das macht eigentlich Tempelhof Schöneberg aus. Und diesen Gedanken weiterzuentwickeln, zu gucken, dass gerade den Menschen, denen es nicht so gut geht im Portemonnaie, dass den Menschen die möglicherweise auch unter Einsamkeit leiden, dass wir sie rausholen, dass wir sie zusammenbringen und dass wir ein starkes Gemeinwesen an der Stelle leben, das ist, glaube ich, elementar und wichtig. Und ich wünsche mir, dass das weiter ausgebaut wird. Das Ehrenamtsbüro wird jetzt als fachliche Zuspitzung oder als fachlicher Fokus den Kampf gegen Einsamkeit weiter aufnehmen. Es ist dazu ein Netzwerk gegründet worden, wo unterschiedliche Fachämter mit beteiligt sind des Bezirksamtes, weil ja auch unterschiedliche Perspektiven da eine Rolle spielen. Denken Sie an junge Menschen. Wir haben ja durch Corona leider erfahren müssen, dass viele junge Menschen unter der Einsamkeit sehr gelitten haben. Natürlich geht es dann auch um die Frage des Alters. Wenn ich meinen Partner verliere und brechen möglicherweise sofort die ganzen sozialen Zusammenhänge auseinander und ich stehe dann vor der Frage, was mache ich jetzt, wie orientiere ich mich in meinem Leben? Und da kann das Ehrenamt einen Beitrag zu leisten, eine Orientierung schaffen, indem man sich mit ehrenamtlichem Engagement wieder soziale Bezüge schafft, die es möglicherweise vorher so nicht gegeben hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen dieses ganze Feld wollen wir ausdehnen, damit wir einen wesentlichen Beitrag leisten, damit es der Gesellschaft insgesamt besser geht.
Herr Holtmann, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ich spreche jetzt mit Christine Vidanjan. Sie ist die Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement in Tempelhof Schöneberg. Hallo.
Auch hallo.
Sie sind ja berlinweit richtig einzigartig mit Ihrer Stelle. Was macht die Stelle denn aus?
Also ja, das stimmt. Wir haben natürlich viele Kollegen berlinweit, aber Tempelhof Schöneberg ist wie in vielen Dingen der Vorreiter, der Leuchtturm und schlichtweg einzigartig. Was meine Stelle so interessant macht und ausmacht, ist insbesondere, dass jeder Tag anders ist. Man muss spontan sein, man muss aktiv sein, man muss sich auf insbesondere die Wünsche der Engagierten, aber auch meiner Partner, Kolleginnen in den Organisationen, Vereinen, Initiativen, Verbänden einstellen und letztendlich auch natürlich mit den Kollegen der Fachämter auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Und das macht einen interessanten, bunten Strauß aus das, was Tempelhof Schöneberg ist. Aktiv, liebenswert und immer einzigartig.
Haben Sie einen Überblick darüber, wie viele Akteurinnen und Akteure sich engagieren in Tempelhof Schöneberg in den verschiedensten Einrichtungen?
Also im letzten freiwilligen Survey, und wir warten eigentlich monatlich darauf, dass der neue erscheint, sind es offiziell 80.000 in Tempelhof Schöneberg. Ich würde aber sagen, die Dunkelziffer positiv gesehen ist viel höher.
Was machen denn diese zivilgesellschaftlichen Akteure, dieses Engagement aus für den Bezirk? Oder andersrum gefragt, wo stände der Bezirk ohne dieses Engagement?
Ohne Engagement ginge es uns in vielen Bereichen richtig schlecht. Und es ist nicht nur das soziale Umfeld, es ist nicht nur die Kultur, die Umwelt. Überall haben wir Engagierte, die mit anpacken, die ihr Umfeld direkt vor der Haustür verändern wollen. Und wo wir auch dankbar sind, dass sehr zu schätzen wissen, dass man sich engagiert in den unterschiedlichsten Bereichen. Das ist viel, viel wert. Und ohne dem wäre nicht nur Tempelhof Schöneberg, sondern Berlin und Deutschland gar nicht wiederzuerkennen ohne Engagement.
Was sind Ihre aktuellen Themen?
Also es sind nicht nur die Projekte, die mich insbesondere auch beschäftigen. Es sind die Kollegen, es sind aber auch Kollegen in den Organisationen, die eine kollegiale Beratung haben wollen. Es war gestern jemand bei mir, die hat sich noch mal ein bisschen coachen lassen. Da geht das um Konflikte auch im Ehrenamt. Da bin ich selbstverständlich immer bereit, fachlich mit meinem Wissen zur Verfügung zu stehen und zu helfen, einfach noch mal einen anderen Blick auf die Sache zu bekommen. Ansonsten machen wir das, was jede normale Freiwilligenagentur macht. Wir beraten Ehrenamtliche, die kommen zu uns, sagen, ich habe Zeit, ich würde mich einbringen, auch kurzfristig. Das ist das, was der Wandel ausmacht. Man muss sich nicht mehr für Jahre sozusagen binden, sondern sagt, Mensch, jetzt habe ich 4 Wochen, ich habe jetzt 14 Tage Zeit oder in 4 Wochen habe ich 2 Wochen Zeit und Sie sind jederzeit gerne und immer rund um die Uhr bei mir gern gesehen. Hier im Rathaus Schöneberg im Erdgeschoss. Meine Kollegen und ich sind für Sie da. Wir sind jederzeit per Mail erreichbar unter Ehrenamtsbüro. Und von daher, Sie können jederzeit vorbeikommen. Anrufen, eine Mail schicken, alles geht.
Bedarf das Ehrenamt eines Hauptamtes?
Ja, das ist ein Klassiker. Das beschäftigt mich seit über 30 Jahren in diesem Bezirk. Erst in der Seniorenarbeit im Ehrenamt, dann jetzt im Ehrenamtsbüro. Ohne Hauptamt ist Ehrenamt sicherlich möglich, aber mit vielen Abstrichen. Es ist einfach gut, wenn Sie jemanden hauptamtlich an Ihrer Seite haben, der Verantwortung mitträgt, der in Kooperation mit Ihnen gemeinsam Ideen und Projekte entwickelt, der vielleicht sogar auch mal weiß, wo man Finanzen herbekommt. Ist auch nicht schlecht, wenn man ein Verein oder Initiative ist. Und ich kann nur sagen, wenn man das gemeinsam macht, dann hat das Hauptamt mindestens genauso viel gewonnen mit Ehrenamt wie andersherum. Es geht nur zusammen. Es geht nicht, Hauptamt denkt und die anderen machen. Das funktioniert nicht. Und genauso andersrum, das Ehrenamt wurstelt sozusagen vor sich hin und guckt dann, was im Endeffekt eventuell eine Konsequenz daraus ist oder wo es Geld hergibt. Gemeinsam geht alles immer besser. Und das ist das, was Haupt- und Ehrenamt vereint. Und da sind wir ja prädestiniert dafür, dass Sie zu uns kommen und jederzeit mit uns etwas gemeinsam machen. Ich habe jederzeit eine offene Tür für Initiativen, für Vereine, für Ehrenamtliche, die eine Idee haben, die Unterstützung brauchen, die auch mal sagen, Mensch, irgendwie, ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Kommen Sie zu uns.
Was ist Ihr bester Tipp für Leute, die sich hier im Bezirk in Tempelhof Schöneberg engagieren wollen?
Das gibt so viel. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Egal, wo Sie sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist so speziell. Bei uns sind Sie immer richtig. Ihre Profession, Ihre Leidenschaft soll das ausmachen und soll eben das Ehrenamt vielfältig, interessant und nachhaltig gestalten. Egal, was Sie mitbringen. Es geht immer und es geht überall bei uns im Bezirk Tempelhof Schöneberg.
Frau Fidantin, vielen Dank für das Gespräch.
Na, sehr gerne geschehen.
Zum Abschluss dieser Folge von Kiez Talks in Tempelhof Schöneberg gibt es jetzt noch eine kleine Bonusberichterstattung. Jörn Oltmann, der Bezirksbürgermeister von Tempelhof Schöneberg, sitzt in einem Dienstzimmer, das wahrlich historisch ist. Hier saßen schon viele Westberliner regierende Bürgermeister, zum Beispiel Willy Brandt, aber auch Ernst Reuter, Richard von Weizsäcker und viele andere. Und auch John F. Kennedy hat hier den Satz "Ich bin ein Berliner" geprobt, bevor er dann auf der Bühne vor dem Rathaus Schöneberg stand, ja, und dieser Satz dann Weltgeltung erlangt hat. Jörn Oltmann nimmt uns nun mit und er erzählt aus der Geschichte seines Dienstzimmers. Viel Spaß dabei.
Ich starte mit der Erklärung des Raumes immer mit dem Holzrelief über der Tür. Das zeigt das erste Rathaus, das erste Amtshaus von Schöneberg. Sie müssen sich Schöneberg Ende des 19. Jahrhunderts als dörflich mit Felderstruktur vorstellen. Es gab die Hauptstraße mit einigen wenigen Gebäuden. Aber Schöneberg ist genauso wie Berlin zu Zeiten der Industrialisierung und Urbanisierung sehr stark gewachsen. Und so wurde dieses Amtshaus, dieses erste Rathaus, das zwischen 1870 und 1874 erbaut wurde, schnell zu klein. Es musste ein zweites Rathaus gebaut werden, ein größeres. Heute ist davon nichts mehr übrig. Es gibt also bauhistorisch da nichts mehr zu sehen. Aber am heutigen Richard-von-Weizsäcker-Platz, also mitten in Schöneberg, gibt es eine Gedenktafel, die an diese beiden Häuser sozusagen an der Stelle erinnert. Und im Grunde genommen ist es so gewesen, Schöneberg hatte damals die gleichen Probleme wie wir heute, nämlich infolge der Wohnungsnot und dem Wohnungsbau musste die Infrastruktur mitwachsen. So wurde auch dieses zweite Rathaus eben schnell zu klein und musste durch ein größeres, dieses Rathaus, ersetzt werden. 1898 bekam Schöneberg seine Stadtrechte und wählte Rudolf Wilde zum ersten Bürgermeister von Schöneberg. Das Wirken von Rudolf Wilde ist auch durch den gleichnamigen Park als Erinnerung hinterlegt. Rudolf Wilde hat für Schöneberg eine ganze Menge getan. Er hat unter anderem dafür gesorgt, dass es die erste kommunal finanzierte U-Bahn gibt. Es ging damals darum, die Menschen, die mit Pferd und Wagen oder zu Fuß unterwegs waren, möglichst schnell nach Berlin und wieder zurückzubekommen. Und die U-Bahn fährt bis heute. Sie fährt auch nur in Schöneberg, nämlich zwischen dem Neulendorfplatz im Schöneberger Norden und dem Innsbrucker Platz an der Grenze zu Friedenau. Fahrzeit 6 Minuten, kann ich nur empfehlen. Wirklich interessante U-Bahn-Stationen, die man da besichtigen kann. Er hat darüber hinaus dieses Grundstück identifizieren lassen, damit das Rathaus Schöneberg, so wie wir das heute kennen, erbaut werden konnte. Das Rathaus Schöneberg wurde zwischen 1911 und 1914 erbaut. Er selbst hat das leider gar nicht mehr erlebt, weil er ist am 1. November 1910 plötzlich verstorben. So wurde er sein Nachfolger, Alexander Dominikus. Die Dominikusstraße, die vom S-Bahnhof Schöneberg rüberführt zum Rathaus Schöneberg, die erinnert an sein Wirken, sozialliberaler Politiker. Und Alexander Dominikus, der Bürgermeister war, bis praktisch Schöneberg eingemeindet wurde 1920, der hat sozusagen in Würdigung, Respekt und Anerkennung von Rudolf Wilde die Grundsteinlegung des Rathauses auf seinen Geburtstag gelegt. Das war am 26. Mai 1911. Sie sehen dieses Bild hier vor uns. Alexander Dominikus ist der Herr, der uns den Rücken zudreht. Und jetzt können Sie dreimal raten, wer auch am 26. Mai Geburtstag hat. Genau, ich selbst. So, das ist die Pointe der ersten Teil der Geschichte. Das historische Rathaus Schöneberg hat natürlich seine Bedeutung dadurch erfahren, dass hier das Abgeordnetenhaus und der Senat nach dem Zweiten Weltkrieg zu Hause war. Über mir tagte das Abgeordnetenhaus im heutigen Willy-Brandt-Saal. Nebenan im Goldenen Saal tagte der Senat und der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses. 1993 fand hier die letzte Sitzung des Abgeordnetenhauses statt, 1991 die letzte Sitzung des Senats. Die erste Bürgermeisterin von Berlin war nicht etwa Franziska Giffey, die übrigens hier schräg gegenüber ihren Sitz hat heute, sondern Luise Schröder. Luise Schröder, eine starke sozialdemokratische Politikerin, die in der Arbeiterwohlfahrt verwurzelt war, wurde Bürgermeisterin, weil ihr Vorgänger zurücktreten musste. So war sie kommissarische Bürgermeisterin, später auch Ehrenbürgerin von Berlin und musste auch länger Bürgermeisterin bleiben als eigentlich vorgesehen, weil die Wahl von Ernst Reuter, Sie finden ihn da drüben auf dem Gemälde, wurde von den Sowjets seinerzeit behindert und blockiert. Ernst Reuter war zu seiner Zeit, als er Bürgermeister wurde, bekennender Antikommunist. Das haben die Sowjets im Übel genommen. Interessant ist aber, dass er zunächst in seinem Leben tatsächlich Kommunist gewesen war, ist nach Russland gereist, hat dort seine Erfahrungen gemacht, kam wieder zurück und hat sich dann im Laufe der Zeit mit der Kommunistischen Partei überworfen und war seither bekennender Antikommunist. In seine Zeit von 1947 bis 1953 fiel die Währungsreform, in der Folge dann die Blockade von Berlin und die Luftbrücke, die ja über ein Jahr angedauert hat. Und seinerzeit ging es darum, das Interesse der Weltöffentlichkeit auf Berlin gerichtet zu lassen. Seine weltberühmte Rede vor dem Reichstagsgebäude war genau in diesem Sinne zu sehen. Völker dieser Welt, ihr könnt diese Stadt nicht im Stich lassen. Das waren so sinngemäß seine Worte gewesen. Und die wird für die Ewigkeit in den Geschichtsbüchern Berlins verwurzelt bleiben. Viele Persönlichkeiten, die wir aus der westdeutschen Geschichte kennen, wie zum Beispiel Richard von Weizsäcker, Hans-Jochen Vogel, Eberhard Diepgen, die haben alle in diesem Raum hier auch tatsächlich gearbeitet. Der Schreibtisch, den Sie hier sehen, der ist bauhistorisch. An dem soll auch noch Alexander Dominikus gesessen haben. Alles, was Sie hier fest eingebaut sehen, ist ebenfalls bauhistorisch. Und der Schreibtisch stand auch immer in der zweiten Hälfte immer wieder anders angeordnet, aber immer in der zweiten Hälfte dieses Raumes. Eine ganz wichtige und schillernde Persönlichkeit war natürlich Willy Brandt, regierender Bürgermeister in der Zeit von 1957 bis 1966. In seiner Zeit fiel der Mauerbau und damit die große Unsicherheit in West-Berlin, was würde aus West-Berlin werden, würde die Schutzmacht USA weiterhin zu West-Berlin stehen. Und von einem Tag auf den anderen mit dem Mauerbau musste Willy Brandt als Bürgermeister Weltpolitik gestalten. Die Strategien dafür, die sind in diesem Raum entworfen worden. Das kann man in der Biografie von Egon Bahr sehr gut nachlesen. Nach dem Mauerbau, der dauerte es 2 Jahre, bis diese Unsicherheit aufgelöst werden konnte. Es gab einen Briefwechsel mit Kennedy und Brandt. Es gab aus Sicht der US-Amerikaner aber auch immer wieder Bemühen, Signale der Zuversicht bzw. der Solidarität zu senden, indem der Vizepräsident nach Berlin gekommen ist, indem Clay nach Berlin kam. Aber es reichte an der Stelle immer nicht. Und diese große Unsicherheit wurde dann erst aufgelöst, als John F. Kennedy dann im Juni 1963 nach Deutschland kam. Er besuchte 5 Städte. Die letzte Station war dann Berlin gewesen, am 26. Juni 1963. Wenn man die alten Schwarz-Weiß-Bilder sieht, die alten Aufnahmen, die kann man über YouTube jederzeit einsehen, dann wird einem schnell klar, dass er hier euphorisch empfangen worden ist. Die Menschen standen auf den Straßen und jubelten ihm zu, wie das Bild, was Sie hier sehen, ebenfalls kennzeichnet. Das Bild hängt hier, weil hier Autohaus Innsbrucker Platz steht an der Stelle. Aber für heutige Verhältnisse natürlich eine völlig ungewöhnliche Situation, dass die 3 Herren, John F. Kennedy, Willy Brandt und Konrad Adenauer, im Auto stehen und dann offen durch die Stadt fahren an der Stelle. Das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Das ist auch das Auto, wo er späterhin erschossen wurde. Die US-Amerikaner haben das Auto mit nach Deutschland bringen lassen. John F. Kennedy kam dann in diesem Auto auch an der Mauer vorbei. Und mit den Eindrücken der Mauer kam er dann ins Rathaus Schöneberg und hat die Rede, die er aus den USA mitgebracht hat, beiseite geschoben, hat eine neue Rede geschrieben und hat eine Analogie aufgebaut zum Römischen Reich. Im Römischen Reich hatten die Bürgerinnen und Bürger ja nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte. Und er wollte mit den Worten "Ich bin ein Berliner" deutlich machen, dass er an der Seite West-Berlin steht und sie zu Recht sozusagen sich auf ihn verlassen können an der Stelle. Er hat das 2-mal in seiner Rede eingebaut, die Worte "Ich bin ein Berliner" auf Deutsch gesprochen. Das erste Mal musste der Übersetzer nochmal sein Deutsch ins Deutsche übersetzen, weil er das phonetisch nicht so gut rübergebracht hat. Aber beim zweiten Mal hat es dann besser geklappt und die Bevölkerung, die ihm zugehört hatte, haben das auch alle verstanden. Es ist ein ohrenbetäubender Jubel an der Stelle ausgebrochen. Das kann man sich auch für heutige Verhältnisse kaum noch mehr vorstellen. Aber damit war klar, die USA steht an der Seite von West-Berlin und West-Berlin kann sich auf John F. Kennedy und die Regierung der USA an der Stelle dann auch verlassen. Wir haben im Juni 2023 den 60. Jahrestag gefeiert mit einem großen Bürgerfest. Da haben wir auf einem Bildschirm die Rede nochmal gezeigt, haben Timothy Shriver eingeladen, den Neffen von John F. Kennedy. Es gab eine Videobotschaft von seiner Nichte aus Australien, die jetzt Botschafterin in Australien ist. Es gab darüber hinaus die Rede des regierenden Bürgermeisters Wegner und meine Wenigkeit an der Stelle war wirklich ein würdevoller Rahmen, den wir da gefeiert haben. Und die US-Amerikaner, wir haben das damit auch ins Heute-Journal und Tagesthemen geschafft, war wirklich großartig. Und die US-Amerikaner waren so begeistert, dass sie dann einen Tag später mich, meine Frau, eingeladen haben in die Residenz nach Dahlem. Ich sag's mal so, ich muss das nicht jede Woche haben, aber das einmal erlebt zu haben, das war schon was ganz Besonderes. Sie müssen sich vorstellen, da kommen so 20, 30 Leute zusammen, treffen sich im Vorraum, man unterhält sich bei kleinen Getränken und dann ist man in diesen Essensraum eingetreten und da wurde dann auf Kommando gedeckt. Ja? Also wenn Sie die Filmszene, wenn Sie den Film kennen, Django Unchained, da gibt es so eine Deckszene, an die habe ich mich stark erinnert gefühlt. Und der Koch kommt dann rein und erläutert, was es jetzt bei dem Gang zu essen gibt. Also alles sehr in einem bestimmten Ablauf vorgesehenes Essen. Und das Tischgespräch fand dann nicht so statt, dass wir beide uns unterhalten, weil wir nebeneinander sitzen, sondern die Botschafterin begann. Ich saß neben ihr als Ehrengast und sprach jemanden an auf der anderen Seite des Tisches und die wiederum hat den Ball dann aufgegriffen und dann wurde wieder eine andere Person angesprochen, die an einem anderen Ende des Tisches an der Stelle saß. Also auch ein, wie soll ich sagen, ein sehr strukturiertes Gespräch, was dann am Tisch stattfand. Ich hatte Glück, weil Andreas Edges dabei war, der Leiter des US-amerikanischen und deutschen Museums und er hat meine Rede ins Englische übersetzt, weil mein Englisch ist wirklich das Beste. Meine Rede muss ganz gut gewesen sein, weil meine Frau meinte, das wäre okay und das ist meine stärkste und größte Kritikerin, das kann also gar nicht anders sein. Also insgesamt ein bedeutender Abend bzw. Nachmittag, den wir da verlebt haben. Wiederum einen Tag später, an dem Montag, wurde dieses Porträt von John F. Kennedy feierlich eröffnet und die Botschafterin Amy Goodman damals hat dann nochmal den Bezirk gelobt für dieses Fest. War wirklich was Außergewöhnliches und für mich war das besonders bedeutend, weil ich die Mitarbeitenden der Pressestelle bei mir hatte, die dieses Fest organisiert haben. Die haben also sozusagen 1:1 das Lob der Botschafterin empfangen und es war dann auch wirklich lang anhaltender Applaus und es tat dann richtig gut, dass diejenigen, die das Fest organisiert und gemanagt haben, dann auch direkt den Lob und den Beifall abbekommen haben. Ja, das war der Schnelldurchlauf zur Geschichte dieses Raumes. Ich mache ja mal wieder die Erfahrung, dass Menschen, die zu mir kommen, wissen wollen, wie es denn so um diesen Raum bestellt ist. John F. Kennedy hat die Worte, ich bin ein Berliner, auch in diesem Raum hier eingeübt. Wenn Sie gleich nach draußen gehen, werden Sie eine Vitrine sehen. Und da ist nochmal eine Kopie der Karte, wo er aufgeschrieben hat, ich bin ein Berliner. Das können Sie da nochmal gut erfahren und erfassen.
Großstadtradio, Berlin Independent.